wir freuen uns jetzt auf den nächsten Gast, Ulrich Mies. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sozial- und Politikwissenschaftler und ich habe mitbekommen, Duisburg und Kingston, Jamaika.
Ja, stimmt.
Das Studium, das finde ich eine spannende Kombination.
Das ist richtig, ja. War auch spannend.
War eine sehr spannende Zeit. Und Mitherausgeber vom Gegendruck.
Nee, Chefredaktion.
Chefredaktion. Ha, wusste ich es doch irgendwie. Eine falsche Information ist noch drin. Dirk, du hast die erste Frage.
Ja, was ist denn das Gleiche? Trump, Präsident, wird sich was ändern? Wird es für uns, was bedeutet es für uns in Deutschland? Auf worauf müssen wir uns einstellen? Was sollten wir tun?
Ja, zunächst will ich mal sagen, meine großen Hoffnungen aussprechen, dass endlich die Kriege zu Ende gehen mögen, maßgeblich der Ukraine-Krieg. Trump hat das angekündigt und will sich also schon bald ja mit Putin treffen. Ich hoffe, es kommt zu diesem Treffen und dieser ganze Irrsinn wird dann zu Ende gehen. Wichtig sind natürlich auch, wie wird sich die Trump-Administration zu China stellen. Auch dort hat es ein Telefongespräch gegeben zwischen dem Chef der regierenden Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, und Trump hat da gute Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. Und gleichzeitig rufen aber Herr Marco Rubio, der US-Außenminister, der zukünftige, und CIA-Chef John Ratcliffe, sprechen Warnungen aus. Und insoweit sind natürlich dann Trumps Aussagen schon sehr widersprüchlich. Also, was wird das alles bedeuten für Deutschland? Maßgeblich wird sich sicherlich eine ganze Menge ändern. Für die europäischen Kriegstreiber maßgeblich in Berlin und diese politischen bösartigen Obernullen, wie ich sie nenne, die Diplomatie vor die Wand gefahren haben, ebenso wie den innergesellschaftlichen Frieden, heißt das, ihr seid ab heute komplett draußen. So sehe ich das. Und das heißt, Deutschland oder die sogenannte politische Elite in Deutschland wird sich ein bisschen neu formieren müssen. Ich hoffe, das gelingt ihr. Die andere Frage ist, wie wird sich die Zeit, wo sie mehr oder weniger im Regen stehen, auswirken auf die innenpolitischen Verhältnisse und auf das Verhältnis der politischen Klasse zur innenpolitischen Opposition? Werden sie uns weiter drangsalieren und terrorisieren, so wie sie es in der Vergangenheit getan haben, oder wird ihnen da auch etwas die Luft ausgehen? Ich hoffe das. Also so ganz grob erstmal eine ganz kurze und grobe Einschätzung.
Uli, du lebst ja in den Niederlanden.
Ja.
Und wie schauen denn die Niederlande im Moment auf dieses Spektakel? Und wie schauen die Niederlande vielleicht auch nochmal, auch wenn das jetzt nicht unser Hauptthema ist, aber das würde mich interessieren, auf Deutschland, wie Deutschland im Moment sich so insgesamt entwickelt hat bis heute?
Ich denke, dass es da gar keine so großen Unterschiede in der politischen Administration gibt. Und das, wie die Niederlande, das kann man sowieso nicht sagen, sondern dann wäre die Frage, wie sieht die niederländische Opposition die politische Entwicklung in Deutschland? Die sieht die genauso wie wir auch. Die hat ja auch denselben kritischen Blick nach innen wie nach außen. Mit denen sind wir auch vernetzt, mit denen arbeiten wir zusammen. Aber das politische Establishment unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von dem politischen Establishment in Deutschland. Und von daher sehe ich vom politischen Establishment aus gesehen keine großartigen Veränderungen.
Ja, Holland hat oder Niederlande haben in der NATO eine erstaunliche Bedeutung. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass die Niederlande Kolonialstaat waren, sind sehr nah dran. Dänemark ist auch sehr nah dran an den USA bei den Sachen. Glaubst du, woher kommt das? Was ist der Grund, dass und wie ist das jetzt mit Trump? Also ist Trump für die Niederlande erbär oder ist er sozusagen weil Amerika gut?
Ist für das aktuelle politische Establishment sicherlich bäh, genauso wie was eben nicht galt für die vorherige Administration. Und der Ministerpräsident, der frühere der Niederlande, ist ja jetzt der Chef der NATO-Kriegstreiber und insoweit gibt es da also sicherlich sehr gute Verbindungen zwischen Establishment und der NATO. Der aktuelle Ministerpräsident der Niederlande, Herr Schoof, war ja maßgeblich auch involviert in die Militäroperation Corona und hat dort also für die entsprechenden Durchstechereien in dem eigenen Land gesorgt. Und insoweit sage ich, hingen die Niederlande sehr, sehr stark an der alten Administration. Das ist überhaupt keine Frage. Wie sie sich jetzt im Weiteren aufstellen werden, das vermag ich noch nicht zu sagen.
Diese, was ich beschrieben habe in dem Gespräch mit Karl Jahr, diese Veränderung der Plattentektonik, die man sehen kann, ja das Dreiviertel bei den UNO-Abstimmungen, also die internationale Gemeinschaft, von der wir mal hören, sieht mittlerweile ganz anders aus, als dass sie westlich wäre. Wird das in Niederlande, die ja zum Beispiel Richtung Indonesien, Karl Jahr sagt ja BRICS, Indonesien gerade Mitglied bei BRICS geworden und zwar ein Mitglied mit hohem Gewicht, also wird auch ein entsprechendes Einfluss haben. Da gibt es ja die alten Verbindungen zu Niederlande. Ist das ein Thema in den Medien?
Ich sehe nicht, dass die Niederlande hier aus dem alten westlichen Block oder aus dem NATO-Block ausscheren. Das sehe ich überhaupt gar nicht. Ich denke, sie sind fester und integraler Bestandteil der bisherigen NATO Aggressions- und Kriegspolitik. Es gibt eine hervorragende militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden. Also das sehe ich nicht, dass es da großartige Abwanderungsbewegungen oder Umstrukturierungsbewegungen gibt der Niederlande in Richtung BRICS. Sehe ich nicht.
Das Thema Nord Stream, also ist natürlich in erster Linie ein deutsch-russisches Thema, aber die Niederlande war ja auch an Nord Stream, also als Geschäftspartner, als Anteilseigner beteiligt. Gibt es da, also wie wird das Thema Nord Stream in den Niederlanden betrachtet und berichtet? Ist wie in Deutschland, also ein Nicht-Thema. Wann immer etwas rauskommt, geht man Richtung Ukraine mit Hertie-Flossen und Tauchausrüstung oder wie ist das?
Im Wesentlichen genauso. Die sind genauso auf Linie wie Deutschland. Die einzigen, die nicht auf Linie sind, das sind die alternativen Medien, der andere Krant. Da wird natürlich selbstverständlich anders berichtet, aber die sind genauso Dissidenten und wie wir letztendlich werden vom Mainstream nicht zur Kenntnis genommen. Genauso die ganze Diskussion damals um den Abschuss MH17 ist ja auch maßgeblich unter der damaligen politischen Führung der Niederlande auch mit Herrn Schoof zusammen vertuscht worden und haben da gemeinsame Sache mit der Ukraine gemacht, mit den ukrainischen Machthabern gemacht und in Verbindung mit den USA. Und von daher sehe ich überhaupt gar nicht, dass sich da in irgendeiner Weise grundsätzliche Absetzbewegungen hier realisieren. Also ich sehe das nicht. Ich sehe eher diesen integralen Block, diesen westeuropäischen Block in Verbindung mit NATO, mit dem NATO-Kriegsstaat. Ich sehe da keine großartigen Abwanderungsbewegungen, sieht man einmal von unserem Umfeld ab, ja.
Ja, das sind meine Fragen an Ulrich Mies gewesen. Ich möchte hinweisen auf die Veröffentlichung von Kees van der Peel. Das ist eine der wichtigsten Quellen, die ist also vielleicht die beste Quelle zu MH17, aber auch zu vielen anderen Themen. Auch bei Corona hat er ein hervorragendes Buch. Das ist jemand, der es verdient, dass wir uns intensiver mit dem beschäftigen. Also wenn du schon da sitzt in Holland, dann mach mal Gegendruck, dass Kees van der Peel vorkommt. Ich werde mich bei Free21 auf jeden Fall darum bemühen, weil der wirklich eine exzellente Quelle ist, ja, mit viel, viel Überblick. Okay,
letzter Punkt. Ich hätte noch mal eine allgemeine Frage an den Politikwissenschaftler Ulrich Mies. Und zwar so die Politik und auch das Personal vor allem der Politik, wenn ich mich so umschaue, dann frage ich mich, ist es so oder wie würdest du das einschätzen, an welchem Punkt hat sich da, und ich versuche mich jetzt vorsichtig auszudrücken, die Qualität des Personals derart verschlechtert? Also
meinst du hier in Deutschland?
Überall, ich meine überall, wo, ja klar, also wo ich hinschaue, ist es so, dass also man eigentlich überhaupt in dem Bereich, in dem man was auch immer politisch unterwegs ist, keine Expertise mehr haben muss. Und ich meine, früher habe ich zumindest so als Wahrnehmung, waren da doch schon größere Kapazitäten am Start. Gibt es da so einen Moment oder so einen Punkt, wo du sagst, da hat sich das verändert? Fangen wir mal mit Deutschland an.
Also ich würde sagen, das hat maßgeblich damit begonnen, dass die herrschenden politischen Eliten, diese sogenannten Eliten oder man müsste besser sagen, die Machthaber, dass die sich vollkommen von den Vorstellungen, von den Ideen der Bevölkerung abgekoppelt und losgekoppelt haben. Und in dem Augenblick war auch Expertise gar nicht mehr möglich. Es hat ein massiver Generationenwechsel innerhalb der politischen Führungs, ich sag's nochmal, Eliten in Anführungszeichen stattgefunden. Jüngere Leute sind hineingekommen, die haben überhaupt keinerlei Beziehung mehr zu den alten Verwerfungen des Zweiten Weltkrieges. Sie haben auch keinen nachgängigen Weltkriegsschmerz mehr. Sie wissen nichts davon. Sie verfügen über keine politische Expertise. Sie kommen zum Teil entweder aus dem Studium oder die meisten auch mit abgebrochenem Studium ohne irgendwelche Qualifikationen in den politischen Apparat, in diese degenerierten Parteien. Diese gleichgeschalteten Parteien, das kommt alles zusammen. Wir haben in Sonderheit nach der Wende eine Gleichschaltung der politischen Parteien, wie ich sie mir früher niemals hätte vorstellen können. Wir haben den Durchmarsch einer neoliberalen, marktradikalen Konterrevolution auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann darauf aufbauend dieses dümmliche Personal, was sich dort ausgebreitet hat. Sie haben keine Ausbildung, sie sehen eigentlich auch, um überhaupt eine Festanstellung zu bekommen, weil niemand die draußen in der Wirtschaft gebrauchen kann, im politischen Apparat, in irgendwelchen Institutionen oder Anscheißorganisationen, da gibt es ja mittlerweile jede Menge, um die politischen Gegner fertig zu machen. Also das ist ihr Spielfeld. Und weshalb das im Einzelnen so gelaufen ist, dass diese Dumpfbeulen in die Politik hineingekommen sind und maßgeblich das politische Spiel bestimmen, es hängt aus meiner Sicht maßgeblich auch mit diesem Generationenwechsel zusammen. Es hängt auch zusammen mit dem völligen Umbau der SPD. Es hängt mit Umbau vor allen Dingen der Grünen Partei. Hier haben sich Elemente niedergelassen. Das wäre früher so gar nicht möglich gewesen. Wir wissen, dass die Grüne Partei sich vollkommen umgedreht hat, zu einer olivgrünen Partei geworden ist. Und es ist eine einzige Katastrophe, was wir hier in Deutschland und in Europa an politischem Personal haben. Und ansonsten hätten wir diese abartigen politischen Verhältnisse auch nicht.
Ich habe die Frage eben genau aus dem Grund gestellt, um jetzt nach Amerika überzuleiten, weil ja Donald Trump auch gerne immer so auch in Karikaturen auch als dümmlich dargestellt wird, wenn man Donald Trump Witze googelt. Ich habe hier mal einen, Merkel sagt zu Trump, du kannst keine Astronauten zur Sonne schicken. Trump antwortet, und wenn sie abends fliegen. Also das ist ja so die Art von Humor, also das ist ja noch nett und das ist ja noch freundlich, das wird dann viel härter. Das möchte ich jetzt nicht zitieren, aber wie schätzt du jetzt in diesem Punkt Donald Trump ein?
Ja, nun, er hat ja zumindest nicht zuletzt auch als Geschäftsmann seine Qualifikation bewiesen. Der weiß auch, wie Entscheidungen zu fällen sind. Das wissen diese Nullen, die hier sind, ja überhaupt gar nicht. Die würden dir ja jeden Zeitungskiosk innerhalb von 2 Monaten in die Pleite reiten. Also das kann man ihm so sicherlich nicht nachsagen. Dann hat er seine erste Administration hinter sich, hat darüber entscheidende Kenntnisse gewonnen, weiß sicherlich auch, wie man mit dem Deep State, darüber haben wir überhaupt noch gar nicht geredet, umzugehen hat, ob er dann eine Chance hat, den in irgendeiner Weise zu kanalisieren oder zu entschärfen. Das wird die Zukunft zeigen, kann ich nicht sagen. Aber es sieht doch so aus, dass er sich zumindest mit einigen qualifizierten Köpfen umgeben hat. Das kann man von der deutschen Politik, glaube ich, nicht sagen.
Deep State haben wir als Thema während der ganzen Sendung gehabt, aber wir haben noch nicht darüber geredet. Was mich interessiert, Tulsi Gabbard war sozusagen auf der demokratischen Seite auf dem linken Flügel, Bernie Sanders in der Nähe, und hat sich ziemlich deutlich zum Thema Krieg und auch Überwachung ausgelassen und hat jetzt aber bei Überwachung einen 180-Grad-Wechsel gemacht, wo sie erlauben will, dass in den USA auch amerikanische Bürger unter Totalüberwachung fallen können. Ist das aus deiner Sicht ein taktisches Manöver, weil sie in Gefahr ist, nicht akzeptiert zu werden bei der sozusagen Zulassung als Ministerin als Chefin der Geheimdienst, sozusagen nationalen Geheimdienstorganisation, also des übergeordneten, oder ist das ein Flipflop von Tulsi Gabbard, was ja sehr enttäuschend wäre? Ja.
Dass die Herrschaften mit dem Deep State zusammenarbeiten werden müssen, das ist für mich völlig klar in der einen oder anderen Form. Die Frage ist, kommt es überhaupt zu Umstrukturierungen, um die Kriegslüsternheit oder auch um diesen Kontrollwahn gegenüber der eigenen Bevölkerung abzumildern, kann ich nicht genau sagen. Ist sicherlich ein sehr schwieriger und langwieriger Prozess. Wenn man den Deep State in irgendeiner Weise tatsächlich bekämpfen wollte, dann müsste man den vom Budget abschneiden, und das sehe ich überhaupt gar nicht. Und die Dame, die du soeben genannt hast, wird sicherlich auch ihren Kotau vor dem Deep State machen. Der Deep State ist nichts anderes oder im Wesentlichen als der Kriegs- und Geheimdienstkomplex, der jährlich in den USA mit 1,5 Billionen finanziert wird, die ihm in den Rachen geschoben werden, also nicht nur die 800 Milliarden fürs Pentagon, sondern die gigantischen Ausgaben für Department of Homeland Security, die 17 Geheimdienste kommen hinzu und so weiter. Diesem ganzen gigantischen, ich sag mal, dieser Kriegsaggressions- und Todesmaschine, die maßgeblich die Politik in den USA und die Außenpolitik und die Aggressionspolitik bestimmt, den kann man nicht von heute auf morgen abschaffen. Und wenn man überleben will, muss man mit denen in irgendeiner Weise kooperieren. Die Frage ist, welche grundsätzlichen Verschiebungen sind da überhaupt möglich? Und tatsächlich, wenn ich es richtig verfolgt habe, hat Trump ja auch nicht angekündigt, das Budget des Deep State zu beschneiden. Er ist eben Freund des Militärapparates, wird da sicherlich Verschiebungen vornehmen, keine Frage. Insbesondere wurden ja auch die Europäer aufgefordert, jetzt 5% oder bis zu 5%, am liebsten noch mehr, in ihren Militär- und Rüstungshaushalt zu stecken, Umbau in Richtung Kriegswirtschaft. Und dann jubeln diese Irren, diese Vollirren in Berlin dann auch noch. Ich sehe nicht, dass es möglich sein wird, diesen Deep State so ohne weiteres auszutrocknen. Trump hat, glaube ich, in dieser Hinsicht auch keine Vorhaben.
Wird es, meine letzte Frage, haben wir irgendwie jemand, der so in gewisser Weise ja auch erfrischend unberechenbar ist wie Trump, der umrühren könnte? Gibt es eine Person in unserer Politik, die man da sehen würde? Ist das Alice Weidel zum Beispiel? Also haben wir jemand, der diese Knallfroschqualität von Trump hat, dass man nicht weiß, wo die nächste Explosion stattfinden wird, nachdem er irgendwo hingesprungen ist?
Sehe ich so nicht. Also so eine Art von unbedarftem Knallfrosch, der also auch von heute auf morgen mal seine Meinung ändert, sehe ich nicht. Die Weidel geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, die orientiert sich aber sehr stark an dem, was jetzt in den USA läuft, welche Bandbreite an politischen Möglichkeiten dem Vasallenstaat, dem tributpflichtigen Vasallenstaat belassen sind. Also eine so machtvolle, mit aller Macht ausgestattete Politik oder politische Figur, die auch entsprechend sich äußern könnte, sehe ich in Deutschland nicht. Okay. Ich sehe da eher abhängige und sehr vorsichtige Annäherungsversuche an die neue Administration der USA. Ist ja auch ein wichtiges Zeichen. Trump hat die Dame eingeladen und nicht etwa Frau von der Leyen oder andere Figuren aus der deutschen Politik. Also da wird es sicherlich Abstimmungen und vielleicht auch neue Möglichkeiten für die deutsche Politik geben.
Vielen Dank.
Sind wir durch?
Dankeschön. Wir sind durch. Und ich muss sagen, das Highlight war für mich dieser Vergleich mit dem Zeitungskiosk. Also den finde ich super, den werde ich mir merken.
Ja, leider, wir haben nicht gesprochen über... Wir sind jetzt von der Sendung runter?
Nee, wir sind noch nicht runter. Denn, unsere Zeit ist sozusagen demokratisch auf 20 Minuten pro Gast
eingeteilt. Alles klar, dann komme ich nicht zum nächsten Punkt. Alles gut.
Na, das ist jetzt aber ein Cliffhanger, das ist aber gemein hier. Also dann müssen wir noch einen dranhängen oder so. Nein, wenn es kurz ist.
Dann macht das noch, wenn es kurz ist, genau.
Ja. Also das Kurze ist eigentlich, mir wurde ja auch vorher, wurden ein paar Fragen zugesandt. Da stand auch, wird Donald Trump einen neuen Umgang mit dem Proletariat, also dem kleinen Mann auf der Straße finden? Und da bin ich fest von überzeugt, das wird nicht so sein. Das wird sich allenfalls auf Verlautbarungen reduzieren, denn Trump gehört zum Umfeld der Milliardäre und macht auch für Milliardäre Politik und hat auch in der Vergangenheit ebenso wie die anderen Administrationen vorwiegend eben Politik für die Reichen und die Superreichen gemacht im Wege permanenter Steuersenkungen und so weiter. Das heißt also, von diesem Reichtum, Reichen und Superreichen Komplex können wir aus meiner Sicht für das Proletariat, das so bei 40 oder 50 Millionen Menschen in den USA wohl mittlerweile liegt, nichts erwarten. Manche sagen, es ist noch sehr viel mehr. Peter Phillips aus den USA hat soeben eine aktualisierte Studie vorgelegt, seines Buches von 2017, das hieß The Giants, jetzt nennt sich das Titans of Capital. Und da geht es dann maßgeblich um die gigantische Kapitalkonzentration, in Sonderheit im Westen, maßgeblich in den USA. Und da sagt er, die ersten 10 Giganten, also BlackRock, Vanguard und so weiter, verwalten 50 Billionen US-Dollar, nur die ersten 10. So, und wenn man also sieht, wo die investieren, wie die investieren, ist das völlig klar. Sie werden immer da investieren, wo Maximum Profit herauskommt, und damit ist Maximum Profit für die wenigen ist eben der Abstieg des Proletariats und der ohnehin armen Menschen auf der Welt, damit ist dieser Abstieg weiter vorgezeichnet. Also Kapitalkonzentration geht immer weiter und die Verelendung und Verarmung breiter Teile der Bevölkerung, nicht nur in den USA, sondern weltweit, ist aus meiner Sicht damit vorgezeichnet, und dafür, denke ich, steht Trump auch.
Vielen Dank, Ulrich Mies. Dankeschön. Gerne. Bitte für die Teilnahme, für die Zeit und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Danke euch. Tschüss.
Tschüss. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.